Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo und herzlich willkommen zur Linux Lounge, eurem Linux Magazin auf der Radio CC. Es ist wieder ein Sonntag, ein, finde ich, warmer Sonntag. Und ich bin nicht alleine hier, sondern habe auch den Chris mitgebracht. Guten Abend.
Moin Moin und guten Abend.
So, wir haben heute jetzt, wir sind nicht überladen mit Themen, aber sind natürlich wie immer gut vorbereitet. Wir entschuldigen natürlich, dass Michael diesmal nicht dabei sein kann, aber letztes Mal war ich ja nicht dabei. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach los und schauen uns mal die ganzen News aus der Open Source Szene an.
Neues aus dem Repo.
Genau, wir sind bei Neues aus dem Repo und da fangen wir direkt mit Spider an.
Genau, Spider hat eine neue Major-Version rausgebracht, Version 6, bringt neue Installer und eine bessere Environment-Unterstützung. Für diejenigen, die das Tool nicht kennen, Spider ist the Scientific Python Development Environment, kurz Spider, ist eine Entwicklungsumgebung, eine IDE, welches euch ermöglicht, wenn ihr im wissenschaftlichen Kontext mit Python unterwegs seid, zum Beispiel solche Leute, die auch mit neuronalen Netzen arbeiten, oder zum Beispiel komplexere Analysen in Python-Skripten programmieren und zum Beispiel dann auch Ausgaben direkt darstellen wollen. Darauf ist diese IDE spezialisiert. Die neuen Installer, die ich erwähnt habe, sind jetzt basiert auf Conda bzw. Conda Forge und sollen jetzt einen robusteren und besser funktionierenden Update-Prozess mitbringen, sind basiert auf Python 3.11 und sind verfügbar für Windows, Linux und macOS. Zudem wird jetzt Spider besser darauf achten, was ihr zum Beispiel in eurer Bash-RC oder ZSH-RC habt. Da werden diese Sachen in eure IPython-Console, also zum Beispiel Environment-Variablen und so weiter, direkt übernommen. Und zudem, wenn ihr zum Beispiel Matplotlib verwendet und dort irgendwelche User-Settings habt, wird Spider diese auch honorieren und in irgendeiner Form dann mitverwenden. Es gibt einen besseren File System Watcher für Projekte, die geöffnet sind in Spider. Und um da die Performance zu erhöhen, wenn ihr zum Beispiel von außerhalb irgendwelche Dateien anpasst oder editiert. Und es gibt einen Experimental Support für Qt 6. Genau, und die minimale Version jetzt required ist, um das Projekt zu bauen, ist Qt 5.15.
Hört sich sehr gut an. Erinnert mich vom Aufbau her, das, was ich da so gesehen habe, und ich bin ja so Pythonista, ich mag ja Python doch als Programmiersprache sehr gerne, aber ich habe jahrelang auch mit R, also mit RStudio gearbeitet, der Statistikprogrammiersprache, die kaum jemand kennt, außer man ist irgendwie mit logistischer Regression, also man ist so nerdy, dass man nicht erst BSS verwendet und auf der anderen Seite aber so wenig nerdy, dass man irgendwie eine andere, sagen wir mal, allgemein verfügbare Programmiersprache verwendet. Da ist es so, dass der Aufbau relativ ähnlich ist zu Spider. Spider wird übrigens mit Y geschrieben, falls ihr das googeln wollt. Und ich habe es auch mal installiert, bin aber noch nicht so viel weitergekommen und muss das nochmal ausprobieren, weil ich das einfach sehr spannend finde. Und wenn man mal eine Alternative sucht, weil RStudio bietet inzwischen auch eine Python-Möglichkeit an, also dass man viele Features davon hat. Und RStudio ist auch eher dafür ausgelegt, dann mit Quarto, einem Paket in R, was übrigens die Paketverwaltung in R ist übrigens nicht so geil, da ist Python schon deutlich angenehmer, dass man damit dann entsprechend schöne Dokumente erstellen kann. Aber Quarto kann inzwischen halt auch mit Python verwendet werden. Dementsprechend macht das inzwischen gar nicht mehr so einen riesen Unterschied, ob ich jetzt R-Pakete verwende oder Python-Pakete verwende. Das war noch so, sagen wir mal, vor 4 Jahren noch mal was anderes. Und wenn es dann auch eine ordentliche Umgebung gibt, mit der man das machen kann, oder als Alternative zu RStudio, weil in RStudio kann ich das mit Python tatsächlich auch nutzen, ist dann eine schöne Sache.
Ja, ich habe euch jetzt gerade auch einen Auszug aus den Changelogs jetzt präsentiert. Das ist natürlich nicht alles, was in Spider 6 neu ist. Wenn ihr euch das genau anschauen wollt, wir haben euch da das README-File zu diesem Release direkt in den Shownotes verlinkt.
Wir bleiben tatsächlich bei der Wissenschaft. Und zwar bleiben wir bei Literatur, in dem Fall gehen wir weiter zur Literaturverwaltung. Zotero 7 ist veröffentlicht worden und naja, eine große Versionsnummer in dem Fall, die auch inhaltlich gefüllt worden ist und nicht einfach nur so, ah ja, wir fixen mal dies, wir fixen mal jenes, sondern wirklich große Veränderungen mit sich gebracht haben. Interface-technisch, sie haben ein komplettes Redesign umgesetzt, zum Beispiel die horizontalen Tabs, die es mal so in der Sidebar gab, das haben sie jetzt alles in vertikale Tabs, vertikale Sections untersetzt. Sie haben grundsätzlich das Interface deutlich hübscher gestaltet, als es in der Vergangenheit war. Soweit ich weiß, basiert es damals auf Qt. Es basiert jetzt immer noch auf Qt, sieht aber auch viel, viel cuter aus. Und er hat genau dementsprechend eine aufgeräumte Navigation Bar. Es hat im Hauptbereich sieht man ja die ganzen Items, die ganzen Einträge. Und da ist es so, dass inzwischen dort die Sortierung viel besser angepasst werden kann. Inzwischen gibt es auch so die Art und Weise, wie quasi in der Bibliografie, also wie im Literaturverzeichnis zitiert wird, dass sogar danach gefiltert werden kann. Das ist deutlich besser geworden und ganz, ganz wichtig, es gibt einen Dark Mode, mit dem man ordentlich arbeiten kann. Der bezieht sich in dem Fall auch auf den PDF und EPUB-Reader. Und das macht viele Sachen angenehmer, glaube ich, wenn man bis mitten in der Nacht noch an einem Paper arbeitet, damit man die Deadline noch schafft.
Auf jeden Fall. Also ich habe mir gerade den Blogeintrag, den du verlinkt hast in den Shownotes, habe ich mir einmal kurz aufgerufen und schaue mir das an. Oh mein Gott, ist das viel, viel hübscher als früher. Das ist ja unfassbar. Ja, sie haben sich ja auch ein neues App-Icon direkt passenderweise gegönnt. Und auch, was ich persönlich sehr gut finde, dass sie jetzt auch einen Compact- und einen Komfort-Modus für die Anzeige der einzelnen Elemente gemacht haben, sodass man eben halt auch ein etwas dichter gepacktere Ansicht der einzelnen Zitationen hat. Was ich persönlich auch immer total gut finde, dass man eben halt zwischen, je nachdem, was man jetzt gerade sucht, ob man eben halt im Detail da irgendwelche Sachen suchen möchte, weil man jetzt zum Beispiel nach einem bestimmten Stichwort nochmal schaut oder eben einfach nur eine grobe Übersicht über alle Zitationen möchte und das dann eben halt in einer eng gepackten Liste. Das finde ich gut, dass man das auswählen kann. Das ist sehr, sehr praktisch.
Genau, gerade für kleinere Bildschirme, ne? Also vielleicht arbeitet da noch irgendjemand an einem Netbook oder hat so ein hochauflösendes Display, dass das auch mal ganz
Genau.
gut ist, wenn man da ein bisschen mehr was sieht. Naja, was noch hinzukam, das gab es schon eine Weile, es gab schon eine Weile lang einen PDF-Reader. Der kann aber jetzt nicht nur PDFs lesen inzwischen, sondern mit der neuen Version Zotero 7 auch EPUBs und kann auch entsprechend kommentiert werden. Also die Dateien können kommentiert werden und die Anmerkungen, die dort in den Kommentierungen mit drin sind, die können entsprechend in Notizen extrahiert werden. Nicht alles geht für alle Dateiformate, also es gibt bestimmte Text-Annotations, die mit drin sind, die dann eben für EPUB noch nicht gelten, aber einige andere Sachen wie Underline oder so, die funktionieren schon. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Und sie haben also quasi schon viele neue Features oder große Sprünge jetzt gemacht mit Zotero 7, sind aber bei einigen Sachen noch in der Ausarbeitung dieser Features, ne, damit die dann wirklich vollständig funktionieren. Mal sehen. Aber es ist auch ganz schön zu sehen, dass EPUB so ein wichtiges Format ist, dass es von Zotero berücksichtigt werden muss. Nicht so wahnsinnig überrascht, weil es ist eigentlich das meistverbreitetste
Auf
Format
jeden Fall.
für E-Ink-Displays und alles weitere, ne, für Reader halt. Trotzdem, dadurch, dass EPUB ja ein offenes Format ist, das hat wieder gezeigt, dass offene Formate doch sehr hilfreich sein können, beziehungsweise gerne auch genutzt werden als meistverbreitetes Format und dass selbst solche Monster wie Amazon mit ihrem Kindle es nicht geschafft haben, EPUB da komplett den Rang abzulaufen, sondern sie sind nur ein weiteres, genauso wie das Mobi-Format. Ich weiß gar nicht, inwieweit das eigentlich eine offene Implementation ist. Das zumindest nicht zu überrunden, ja, was nicht bedeutet, dass jetzt alle Bücher in EPUB-Format vorliegen, aber nun gut. Vor allem im Scientific-Kontext ist EPUB da sehr weit verbreitet, wie ich finde. Selbst RSS-Feeds sind sogar recht weit verbreitet bei den Publishern teilweise. Genau, was es noch gibt, ist Attachment-Previews, was ganz cool ist. Ihr seht also quasi das Frontcover, wenn es eins gibt, von eurem Paper, ne? Also von dem Paper, was ihr da als Eintrag drin habt. Das heißt, ihr müsst es nicht zwangsläufig öffnen, um zu wissen, ist es jetzt das Paper oder ist es ein anderes Paper? Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn ihr ein PDF habt, oder zwei unterschiedliche PDF-Versionen aus unterschiedlichen Quellen habt, ne? Das eine ist eingescannt, das ist aber derselbe Inhalt, das eine ist eingescannt. Scannt und das andere ist und OCR vielleicht, also dass ihr Optical Character Recognition drüber habt laufen lassen. Und das andere ist dann die richtige Version und ihr habt quasi mit beidem gearbeitet. Also richtige heißt die richtig digitale Version und nicht nur digitalisierte Version. Und ihr wollt jetzt quasi mit dem anderen weiterarbeiten. Dann könnt ihr das dann in der Vorschau entsprechend direkt sehen. Das ist sehr nett. Was wir noch haben, ist verbesserte Anmerkungen für Webseiten. Also es ist ja sowieso schon immer so gewesen, dass Zotero ja über einen Plugin in Firefox und Co. Entsprechend sich Sachen extrahieren lassen und die dann übertragbar sind direkt in Zotero hinein und dann auch abgespeichert werden. Ne? Das ist jetzt der Stand der Webseite, den ich zitieren möchte. Und jetzt ist inzwischen die Annotations-, also Anmerkungs- und Kommentierungsmöglichkeit nochmal ausgebaut worden. Auch eine sehr schöne Sache. Dann gibt es noch sowas wie Smart Reference Pop-ups. Also das heißt, ihr geht, das kenne ich witzigerweise sogar von Evinz, dem PDF-Reader von Gnome, wo ihr einfach mit dem Cursor auf das entsprechende Zitat drauf geht und dann, also ne, das Kurzzitat quasi mitten im Text, geht da mit dem Cursor drüber und dann zeigt er euch genau, wohin das Ding verlinkt, ja, also im Literaturverzeichnis. Und das macht Zotero inzwischen auch. Das heißt, ihr müsst nicht mehr hoch und runter scrollen. Ja, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt Veröffentlichungsjahr 2009 oder 2008? Ne? Ist es ein ganz anderes Buch oder so? Ne? Selbst wenn es vom selben Autor stammt oder so. Das ist damit dann aufgehoben, das ständige Hin- und Herscrollen oder, weiß ich nicht, zwei PDF-Reader laufen lassen, damit man da einen direkten Vergleich hat. Dann, genau, was noch dazu kommt, ist deutlich verbesserte Accessibility. Also für Screenreader sind einige Sachen verbessert worden, so dass auch Leute mit Seheinschränkungen oder anderen Behinderungen das ganz gut nutzen können. Dazu kommt dann aber natürlich mit so einer riesigen Version auch eine immense Veränderung des Ökosystems, weil Zotero, dadurch, dass es Open Source ist, hat natürlich auch eine Plugin-Schnittstelle und diese Schnittstelle wurde jetzt nochmal erneuert. Und in der Vergangenheit war es so, man hat also ein Plugin installiert und danach musste man Zotero komplett neu starten. Das ist mit der neuen Implementation der Schnittstellen nicht mehr der Fall. Bedeutet aber auch, dass viele alte Plugins, die ihr in der Vergangenheit benutzt habt, vielleicht erstmal noch auf die neue Infrastruktur, auf die neuen Schnittstellen, Plugin-Schnittstellen zugeschnitten werden müssen. Und sie sind auch noch nicht fertig mit allen Schnittstellen. Also es werden auch noch einige dazukommen. Das wird man aber dann erst im Laufe der Zeit genauer sehen. Trotzdem haben sie natürlich darauf geachtet, dass gerade die großen Plugins, die sehr beliebt sind und sehr gerne verwendet werden, dass diese entsprechend supportet werden und haben natürlich dann auch die EntwicklerInnen der Plugins dort angeschrieben und nachgefragt, wie man dann vielleicht möglicherweise noch helfen kann oder so. Genau, das zu Zotero und ich kann nur sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, sich mal anzuschauen, selbst wenn man zwar jemand ist, der liest, aber nicht zwangsläufig eine Person ist, die jetzt unbedingt im Wissenschaftskontext unterwegs ist, weil so Anmerkungen und so, also gerade wenn man mal Sachbücher liest oder weiß nicht, grundsätzlich viel mit Texten zu tun hat, ist es einfach, oder auch für eigene Recherchen, macht es einfach eine Menge Spaß und ist einfach ein super gutes Werkzeug. Und ich verstehe nicht, dass es eigentlich immer noch kommerzielle Anbieter gibt. Es gibt im deutschsprachigen Kontext sehr verbreitet Citavi. Und das fokussiert vor allem auf Einzelzitate. Also es geht, ne, man kann natürlich Bücher importieren und so. Das ist ein proprietäres Produkt, und wird an Universitäten sehr oft eingesetzt. Und ich verstehe nicht, warum das eigentlich noch im Rahmenverträgen eingekauft wird, anstatt die Leute einfach an Zotero zu verweisen und die Unis sagen, ja, da geben wir kein Geld aus für diese Rahmenverträge und fertig.
Habe ich nichts hinzuzufügen. Das Verständnis ist ganz meinerseits.
Gut, dann noch den letzten Part. Ein Thema, womit ich mich so gar nicht auskenne, weil Hardware ist nicht mein alltäglich Brot. Nämlich ein Tool, mit dem man auf YAML-Basis, also ihr habt einen YAML-File und generiert daraus dann eine entsprechende Grafik, alles, was ihr an Verkabelung macht von irgendwelchen Mikrocontrollern oder sonstiges, entsprechend gut zu dokumentieren. Es ist sehr simpel, es basiert auf GraphWiz, was einfach nur eine Bibliothek von automatisierter, also von technisch automatisierter grafischen Darstellung von Diagrammen ist, Verlaufsdiagrammen und vielen anderen Zusammenhänge, um diese dort darzustellen. Und ihr könnt die als SVG exportieren, ihr könnt die als PNG exportieren. Es ist ein sehr niedliches, einfaches Tool. Es ermöglicht durch die Option, dass einfach nur ein Textfile ist, ihr braucht keinen speziellen Editor dafür oder sonst irgendwas. Ermöglicht es halt auch ordentliche Versionskontrolle, was gerade als Dokumentation für auch Hardware-Projekte total wichtig ist. Und ist natürlich alles UTF-8 und es ist in Python geschrieben. Das ist auch sehr einfach mal eben schnell zu installieren und auszuführen. Mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen, aber es ist aufgefallen, dass jetzt vor kurzem die neue Version 0.4.1 veröffentlicht worden ist und wir wollten auch mal so Special Interest Sachen hier mit in Neues aus dem Repo übertragen.
Was ich ja sagen muss, was mir da ein bisschen fehlt, ich nehme erst im Moment, als du sagtest, Verkabelung, habe ich gesagt so, oh, ich bin ja gerade dabei, ein Haus umzubauen, vielleicht wäre es gar nicht so blöd, die Verkabelung zu dokumentieren, die ich da in die Wände und sonst wohin packe. Und dann sagst du für Mikrocontroller, ich mach's auf und denke so, ach schade, das wäre so gut gewesen, wenn ich dafür auch eine einfache Beschreibungssprache hätte. Aber nichtsdestotrotz finde ich das mega cool, vor allen Dingen, weil ich mich auch immer wieder mal auch aufgrund von Heimautomatisierung und so mit dem Thema Mikrocontroller und deren Verkabelungen beschäftigen werde. Und da wird das auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Finde ich cool.
Genau, also die Selbstbeschreibung ist hier easily documenting cables, wiring harnesses and connector pinouts. Also, connector pinouts klingt auf jeden Fall sehr nach Mikrocontroller. Genau, aber wiring, ich meine wiring in der Wand, wer weiß. Ja, und man muss ja auch immer mal wieder mit irgendwelchen Pinouts auch beim Smart Home und so weiter umgehen. Kann mir also vorstellen, dass es auch für größere Projekte durchaus sinnvoll ist.
Mal gucken.
Gut, das war's erstmal zu Neues aus dem Repo. Also wir haben auch noch so ein bisschen die Ausläufer einer kleinen Sommerpause und kommen somit jetzt zum
Newsflash.
Und da habe ich euch mitgebracht vom Linux Magazin eine News für über das Fairphone 5. Die meisten von euch, die in irgendeiner Form sich mit Smartphones beschäftigen oder da den Markt ein bisschen beobachten, werden es schon mitbekommen haben. Fairphone bringt jetzt das Fairphone 5 als abgespeckte Version mit 6 statt 8 GB RAM und halber SSD-Größe, also nur 128 GB, für 550 statt der 650 oder ich glaube 690 Euro sind eigentlich, glaube ich. Da habe ich euch vertippt. Jedenfalls der knapp 700 Euro, die es sonst gekostet hat. Updates gibt es weiterhin für das Fairphone 5 bis 2031. Und warum erwähne ich das in der Linux-Lounge? Ganz einfach. Das Fairphone ist ja bekannt, oder beziehungsweise Fairphone ist bekannt für die Zusammenarbeit mit der Eve Foundation, die das Betriebssystem Morena vertreiben. Und das Fairphone gibt es, glaube ich, schon seit dem Fairphone 4 mit diesem vorausgeliefert, wenn man es bestellt, wenn man das möchte. Und kann somit völlig frei von Googles Diensten und Verfolgern da sein Smartphone-Leben gestalten unter Android. Und dementsprechend hier einmal ganz kurz erwähnt. Das Fairphone 5 gibt es jetzt auch als abgespeckte Variante für 550 Euro. Elasticsearch hat vor knapp 3 Jahren mal Furore gemacht. Und zwar war Elasticsearch ein wichtiges Tooling in der Cloud-Native-Landschaft, wenn man sich zum Beispiel mit dem Aggregieren von Logging oder sonstigen Monitoring-Metriken in seiner Kubernetes-Cloud beschäftigt hat. Und die waren bis dato unter AGPL verfügbar. Nun haben aber Größen wie zum Beispiel AWS von Amazon und auch andere Elasticsearch in ihre Dienste eingebaut und verwendet, ohne dafür irgendetwas zu bezahlen, denn es war Open Source. Und in, ich würde mal sagen, einer marktwirtschaftlichen Verzweiflung hat man sich dann einer proprietären Lizenz zugewandt und gesagt, ja gut, alle dürfen das immer noch so benutzen, wie es die ursprüngliche Lizenz vorgegeben hat. Also basically war es immer noch AGPL, aber wenn man Cloud-Provider ist, und damit Geld entgeltlich Dienste anbietet mit Hilfe unserer Software, dann muss man uns entsprechend Lizenzgebühren dafür zahlen. Und das lief jetzt die letzten 3 Jahre so. Es haben auch andere Player gemacht, MongoDB wäre da zum Beispiel zu nennen. Und nun sind sie wieder zurück. Tatsächlich. Elasticsearch ist wieder unter AGPL und angeblich, so sagen sie es in ihrem eigenen Blogpost, den wir euch in den Shownotes verlinken, hat sich die Landschaft nun derart verändert, dass eine Rückkehr marktwirtschaftlich wohl zu rechtfertigen zu sein scheint. Dementsprechend, Elasticsearch ist wieder free and open source. Wir hoffen für längere Zeit.
Genau, und ein anderes Thema, nämlich wenn es um Code-Hosting geht, ja, und vor allem das Code-Hosting von Open-Source-Projekten, dann denkt man ja an GitHub, vielleicht sogar an Bitbucket, an, wie heißt es nochmal, GitLab natürlich, genau, Gitti, genau, als Self-Hosting-Angebot und ein Fork von Gitti oder sagen wir mal Gitti nutzend, zumindest zu Beginn, war Codeberg oder ist Codeberg. Codeberg ist ein Verein, ein deutscher Verein tatsächlich, der anbietet, der Code-Hosting anbietet für Open-Source-Projekte kostenlos bis zu einer gewissen Grenze, die jetzt wahrscheinlich eingeführt werden wird. Und warum erwähnen wir das hier nochmal? Naja, wir haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder über Codeberg gesprochen, weil es einfach eine gute Alternative ist, anstatt das irgendwie alles bei Microsoft, bei GitHub zu lagern, geschweige denn bei GitLab, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man den Code doch selber bei einem unabhängigen Verein hostet, der auch nochmal ein größeres Interesse hat, grundsätzlich das Open Web auch weiterzuentwickeln und die Open Source Szene entsprechend zu stärken. Also, es haben sich ein paar Neuerungen ergeben, die jetzt im Blog von Codeberg zu finden sind. Codeberg ist wieder Arbeitgeber, das heißt, sie versuchen mit den Finanzen, die sie so reinbekommen, entsprechend bestimmte Goals zu erreichen und finanzieren dadurch die Arbeit an vielen Stellen oder kriegen auch durch Förderung teilweise die Möglichkeit, Leute anzustellen und die Arbeit an Codebergs zu verbessern und fortschreiten zu lassen. Grundsätzlich ist im Moment der Fokus vor allem auf Usability und User Research. Das sind so deren Schwerpunkte im Moment, was sehr gut ist. Also auch wenn es sich um ein für Tech-Savvy-Leute orientiertes Angebot handelt, und dazu würde ich jetzt Codeberg durchaus zählen, ist es immer gut, wenn Leute einen relativ einfachen Einstieg auch in solche komplizierten Themen wie Programmierung als auch Code-Hosting und Softwareentwicklung haben. Dazu kommt, dass Codeberg auch für Forgeho zuständig ist. Forgeho oder Forgeho, dafür sind die verantwortlich. Die haben nämlich dann Gitti geforkt und haben dann mit Forgeho quasi eine eigene Gitti-Instanz, eine Gitti-Software, einen Gitti-Fork entwickelt, der jetzt aber auch von Codeberg selber ein Hardfork ist. Das heißt, Forgeho ist jetzt ein eigenes, unabhängiges Projekt, was aber immer noch entsprechend Spenden entgegennimmt, aber also von Codeberg selber, also Codeberg basiert auch immer noch auf Forgeho, soweit es irgendwie möglich ist. Aber was sie machen ist, sie trennen halt diese Bereiche von, wir sind ein Verein, der Code-Hosting primär anbietet und Usability-Testing macht, und es gibt quasi ein eigenes Projekt Forgeho, das sich selber dann auch fundet. Wie gesagt, Codeberg schiebt dann zwischendurch mal ein paar Spenden dann auch rüber zu Forgeho, und um damit die Entwicklung voranzutreiben. Aber ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, unabhängig von Codeberg einfach Forgeho selber direkt Spenden zu übergeben. Dann, was Forgeho besonders spannend macht, mal abgesehen von dieser ganzen Codeberg-Geschichte, ist, sie wollen quasi die Software-Forge werden, die ins Fativerse entsprechend Kompatibilität hat. Das heißt, es soll in Zukunft möglich sein, Issues zu tracken, und zwar über ActivityPub, über das Protokoll, was Mastodon und Co. verwenden. Und da sind sie wohl schon durchaus fortgeschritten. Das ist auf jeden Fall auf einer Basis, die man wohl nutzen kann, die aber bisher jetzt noch nicht so sehr an die Oberfläche gebrodelt ist, weil dafür fehlen einfach noch einige Sachen. Aber es bedeutet, dass ich also in Zukunft, wenn Leute Forgeho benutzen für ihre Softwareprojekte, einfach mal eben schnell ein Issue quasi über Mastodon aufmachen kann. Das hat natürlich auch so seine Schwierigkeiten, gar keine Frage, aber die Möglichkeiten, die das bietet, auch unter den einzelnen Forges untereinander. Ja, das heißt, ich habe eine Forgeho-Instanz, der Kollege neben mir hat eine Forgeho-Instanz, und wir reden darüber miteinander, also kommunizieren quasi über dasselbe Projekt oder über ähnliche Forks oder so, dass ich also auch Änderungen und neue Releases und so weiter von meiner Forgeho-Instanz abonnieren kann auf fremden Instanzen. Das wäre ja schon ein Riesenerfolg und würde schon deutlich dieses ganze Gewusel, was ich im Moment mit RSS-Feeds bei GitHub mache, deutlich aufräumen, wenn mehr Leute halt auch eine eigene Instanz anbieten. Und wenn Codeberg das anbietet, zugegebenermaßen wird das natürlich auch eine Menge Aufwand, was Moderation angeht, aber das ist auch jetzt schon. Und es wird aber, glaube ich, einfach spannend werden, weil sich viel mehr Leute auch an der Softwareentwicklung beteiligen können. Eben auch nicht tech-savvy Leute, die überhaupt nicht wissen, was Codeberg ist, aber die einfach sehen, ach, guck mal, mein Projekt, das abonniere ich jetzt einfach mal, das finde ich ganz spannend. Oder dieses Issue, da will ich auf jeden Fall immer auf dem aktuellsten Stand bleiben. Dann können die Leute das dann einfach über Mastodon und Co. höchstwahrscheinlich entsprechend so abonnieren, wenn es ActivityPub spricht.
Ich finde an der Art und Weise, wie sie die Trennung gemacht haben, also Forgeho als eigenes Projekt über einen Hardfork von Gitti jetzt quasi auch abzulösen und damit unabhängiger zu machen, zum einen, und zum anderen eben die Einrichtung dieses LibraPay-Teams für das Projekt dass eben halt unabhängig davon dem Verein, dem Codeberg e.V. eben Spenden sammeln kann, finde ich in zweierlei Hinsicht sehr gut. Zum einen sichern sie damit eben die Unabhängigkeit des Projekts an sich. Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel sagen, naja, mit dem Codeberg-Verein habe ich jetzt nicht so viel am Hut, aber Projecto ist eine geile Software und möchte sie gerne unterstützen, dann kann man das halt einfach tun, indem man da direkt spendet, was schon mal da eine Art Zweckbindung einfach auch ermöglicht, was ich gut finde. Zum anderen sagen sie aber, naja, das ist darauf basiert eigentlich die ganze Arbeit unseres Vereins und das ist quasi unser Baby und wir wollen da in der Lage sein, auch quasi zu helfen und da auch nochmal über unseren Verein Spenden rüberzugeben, also beziehungsweise einen Spendenanteil rüberzugeben, finde ich ein recht gutes Modell, um das Ganze zu haben, weil es kann ja irgendwann mal sein, dass mit dem Verein irgendwas nicht stimmt und der sich auflöst oder dass die Plattform zum Beispiel so nicht funktioniert, aber das Projekt von Jecho weiterlebt und dann hat man bereits parallel laufende Infrastrukturen oder parallel laufende Strukturen, die es ermöglichen, dass beides unabhängig voneinander auch weiter existieren kann. Und das finde ich eine sehr geschickte Art und Weise, dieses Projekt zu gestalten.
Und das Schöne ist, dadurch, dass es ein Verein ist, ist es auch entsprechend demokratisch aufgebaut. Das heißt, der e.V. hat jetzt 556 Members insgesamt und davon sind entsprechend fast 400 entsprechende aktive Member, die auch entsprechende Voting Rights haben, also die auch mitbestimmen können. Wobei es dann auch Supporting Members gibt, die einfach quasi nur Geld geben, so ungefähr.
Ja, Fördermitglieder halt.
Genau, Fördermitglieder, wunderbare Sache. Ja, aber dadurch, dass es dann auch entsprechenden demokratischen Anstrich hat, ist es doch mal ein bisschen was anderes, als wenn Microsoft mal wieder versucht, den ganzen Code zu analysieren, um daraus dann am Ende eine KI basteln zu können. LLM. Deswegen, das ist schon sehr schön und dementsprechend war diese Entscheidung, das entsprechend zu trennen, ja auch gut überdacht. Und dieser Fokus auf Usability und User Research ist, glaube ich, genau der richtige Weg, der sonst normalerweise immer hinten rüberfallen würde.
Gut, dann wollen wir schon über wenn ich gerade schon Finanzierung angesprochen habe, kann ich das ja jetzt hier auch direkt wieder weiterführen und zwar bei OpenDesk. Für diejenigen, die es so nicht mitbekommen haben, was OpenDesk eigentlich nochmal war, OpenDesk ist eine Online-Kollaborationsplattform, initiiert durch das Bundesministerium für Inneres und für Heimat. Das soll nun weiterentwickelt und professionell aufgestellt werden. Das soll erreicht werden durch Ausschreibungen. Zwei Firmen haben aus diesen Ausschreibungen jeweils einen Auftrag erhalten, nämlich zum einen die Entwicklung fortzusetzen und zudem auch ein Enterprise Software as a Service Paket zu schnüren und das anzubieten, sodass eben halt OpenDesk verwendet werden kann. Ohne dass man da jetzt selber für Infrastruktur betreiben muss. Und da dieses komplett auf Open Source Tools wie Nextcloud und Jitsi und Element, glaube ich, also Matrix, dem Matrix-Protokoll, Open Project und weiteren basiert, ist dieses auch selbst Open Source und kann komplett selbst gehostet werden. Ich habe mir mal kurz die Repositories angeschaut, finde sie noch ein bisschen unübersichtlich, also es ist jetzt nicht super einfach, direkt die Information zu finden, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich selbst? Von daher ist das Self-Hosting für Leute, die jetzt nicht so erfahren sind im Durchwühlen von Code-Repositories vielleicht jetzt nicht so unglaublich einfach. Ich denke mal oder hoffe auch sehr, dass das sich aber durch die Weiterfinanzierung im Laufe der Zeit ergeben wird. Und nun, wenn ihr das OpenDesk noch nicht gut kennt, wir verlinken euch auf jeden Fall den Heise-Artikel zu dieser Ankündigung und wenn ihr euch dort in den verlinkten Repository umschaut, dann werdet ihr da auch ganz schnell ein Showcase-Video finden, wo die wichtigsten Funktionen und die quasi auch die Darstellung von OpenDesk einmal präsentiert werden. Kann ich sehr empfehlen. Ist ungefähr 9 Minuten lang, kann man sich mal anschauen, dann weiß man so grob, womit man es da zu tun hat. Und noch eine letzte News aus diesem Bereich, und zwar Thunderbird Appointment wurde angekündigt. Ein neues Projekt der Mozilla Foundation, oder ich glaube, nee, es gehört tatsächlich direkt zu Thunderbird, wenn ich mich jetzt gerade recht entsinne. Jedenfalls soll das die üblichen Terminbuchungsportale endlich mal, oder die Funktion eines Terminbuchungsportals, den kommerziell proprietären Anbietern entreißen und befreien. Ja, im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass es ein gehosteter Service von dem Thunderbird-Team ist, der ermöglichen soll, dass ihr für eure Erreichbarkeitsbereiche, natürlich abhängig von eurem Terminkalender und wie er gerade befüllt ist, ermöglichen Leuten über eine externe Plattform ermöglichen soll, bei euch Termine für Besprechungen oder dergleichen zu buchen. Und das soll Thunderbird Appointment bieten. Wer sich schon mal mit sowas auseinandergesetzt hat, zum Beispiel, wenn man sich Beratungstermine bucht bei manchen Firmen oder so, dann werden Calendly und ähnliche proprietäre Anbieter häufig verwendet. Und Thunderbird Appointment ist jetzt oder soll jetzt da ein Open Source Gegenpol zu sein. Und von daher bin ich da sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil ich glaube, das würde ich auf jeden Fall zukünftig auch gerne nutzen wollen. Und dementsprechend schauen wir mal, was da so passiert. Wir halten euch da auf dem Laufenden.
Wunderbar. Dann kommen wir mal ganz kurz zu einer Ankündigung oder wo es auch schon erste Demos jetzt gab bei Matrix. Und zwar gibt es zu gepinnten Beiträgen. Das war eine Anfrage, die ich so aus meinem, ich benutze ja Matrix wirklich als Kommunikationszentrale schlechthin. Und so ist es, dass wenn Leute aber mal dazukommen und neu dabei sind und noch nicht so ganz genau wissen, was Matrix so alles kann. Und meistens sind ja die Anforderungen auch oft sehr hoch. Ah, das gefällt mir aber nicht so, dies, das, jenes. Aber eine Sache, die durchaus öfters mal angefragt war, gerade so bei Gruppenchats, gibt es denn angepinnte Beiträge? Ja, kann ich also Beiträge, die irgendwie zum Beispiel eine Einführung in quasi den Umgang dieses Massenchats darstellen, kann ich das in irgendeiner Weise umsetzen? Und das gibt es inzwischen. Also die Spec gibt es schon eine längere Zeit, aber Element versucht das jetzt, also in Element wird das auf jeden Fall implementiert werden und es gibt jetzt schon erste Demos dazu, die ihr euch einfach in dem aktuellsten Blogbeitrag genauer angucken könnt. Ansonsten gab es jetzt vor kurzem bei Heise, das werden wir jetzt aber nicht großartig verlinken, aber nur eine Erwähnung, gab es bei Heise auch nochmal einen großen Beitrag, so, ah, es gibt Sicherheitslücken, die das BSI gefunden hat in Mastodon und Matrix. So, aber in Matrix waren die tatsächlich auch nicht so super schlimm und die haben auch tatsächlich schon lange dran gearbeitet, diese Sachen zu fixen. Also es war jetzt nicht besonders Neues für die, sondern das hatten die halt schon drauf und haben natürlich auch mit dem BSI kooperiert. Dementsprechend ist das eine Sache, die jetzt sowieso, glaube ich, jetzt inzwischen angeschaltet worden ist. Es ging nämlich zum Beispiel um Authenticated Media. Also früher konnte man tatsächlich, wenn man den Link wusste zu einem Bild beispielsweise oder einer Audiodatei, also irgendwelchen Dateien, die hochgeladen worden sind, konnte man die einfach von außen erreichen, glaube ich, in einem unverschlüsselten Raum. Und das haben sie jetzt inzwischen verändert, dass man auf jeden Fall nachweisen muss, in Anführungszeichen, dass man da Zugriff darauf haben darf in dem Raum, dass man die entsprechenden Berechtigungen haben darf. Genau, das zu Matrix. Und dann kommen wir noch schnell ins Fediverse. Und zwar zwei Nachrichten oder zwei Hinweise. Die erste Nachricht ist, dass Tumblr, also das große Portal, das große Social Media, ne, mit langer Historie, früher mal bei Yahoo, jetzt seit 2019 bei Automattic, also den Machern von WordPress, unter anderem, jetzt tatsächlich auch von der Basis unten drunter zu WordPress übertragen werden. Warum erwähne ich das im Fediverse? Weil Tumblr ist ja eigentlich ein proprietärer Dienst und auch wenn Automatic WordPress macht, aber naja, die Option, die es dann damit in Zukunft geben wird, ist nicht nur, dass man deutlich die Arbeit an dem Software-Stack konsolidiert, also im Sinne von, man baut immer noch weiterhin schön an der WordPress-Basis und Tumblr kann von diesen Neuerungen deutlich profitieren, also zum Beispiel was die Effizienz angeht und so weiter. Nein, das hat auch kann auch potenzielle Auswirkungen für das Fediverse haben oder soll es sogar, weil Matt Mullenweg hat das, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass Tumblr ja auch Teil des Fediverses sein könnte oder sollte oder wird. Und da immer so die Frage war, wann kommt das denn und so? Und mit dieser Umstellung von Tumblrs Basis auf WordPress, werden die NutzerInnen davon wenig mitbekommen, also oder gar nichts mitbekommen, sogar ist die Aussage. Keine Ahnung, ob man dem vertrauen kann, aber da soll Tumblr ganz normal weiter funktionieren. Aber es bedeutet, dass mal eben mit dem ActivityPub-Plugin da sehr, sehr schnell eine Fediverse-Schnittstelle hinzugefügt werden kann, die uns dann eine sehr, sehr große Nutzerbase zur Verfügung stellt, ja, und eine Kompatibilität herstellt. Und da bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Und ein letzter Hinweis ist die Mastodon Bookmark Search. Das ist einfach ein Softwareprojekt, von Frederik Elwert. Der hat einfach mal mit ein bisschen Python ein kleines Webinterface gebaut, mit dem man, also dann, ne, kann man lokal bei sich einfach auf dem Rechner ausführen, womit man seine Bookmarks entsprechend durchsuchen kann. Und er nutzt da wohl im Hintergrund CUDA und Torch, und dadurch, dass ich einen AMD-Hardware hier habe und CUDA, die ganzen CUDA-Übertragungs-Libraries ja dann auch erstmal einrichten müsste, mal abgesehen davon, dass sie ja alle dann nach und nach gekillt werden von Nvidia, und Torch ja auch einiges an Ressourcen kostet, habe ich es leider nicht hingekriegt, das zum Laufen zu bringen, kurz vor der Sendung. Das habe ich noch ausprobiert, aber das funktionierte wohl nicht. Deswegen hier nur der Hinweis, schaut es euch mal an, vielleicht funktioniert es ja für euch, und erzählt doch gerne mal, berichtet gerne mal, wie das denn so für euch funktioniert.
Ja, wir warten tatsächlich, bis Sluda aus irgendwelchen Gründen wieder aus der Versenkung herausgekommen ist, die Nvidia da für dieses tolle Projekt aufgetan hat. Und man kann es dann auch auf AMD-Architektur laufen lassen. Wir werden sehen. Hatten wir in
Wunderbar.
der letzten Linux-Launch, by the way.
Genau. Wer da noch mal reinhören möchte, gerne, gerne. Ansonsten gehen, kommen wir dann zur
Zockerecke.
Ich habe das große Vergnügen, mit euch wieder zu starten in This Month in Valoran. Und diesmal gibt es tatsächlich keine großartigen erwähnenswerten Updates. Natürlich wieder eine Liste von verschiedenen kleineren Fixes, die ihr euch im Blog gerne anschauen könnt. Allerdings kann ich berichten, die Arbeiten an den Partial-Updates für den Airshipper gehen weiter. Und in der Version 0.12, die immer noch heiß ersehnt ist meinerseits, soll diese Funktion dann endlich da sein, sodass es möglich ist, auch den Valorant-Client selbst mit abzudaten, ohne dass man die gesamten knapp 400 Megabyte herunterladen muss. Zudem noch eine kleine Side-Note: Es gibt auf der Discord-Instanz des Projekts nun alle 2 Wochen einen kleinen Valorant-Screenshot-Art-Contest. Also wer da besonders schöne Screens hat, der darf da gerne dran teilnehmen. Da freut man sich immer über Einreichungen.
Das ist natürlich bei einem sehr schönen Spiel auch sehr einfach oder sehr niedrigschwellig, da auch schöne Screenshots bei rauszukriegen. Und das trifft ja auf Valorant auf jeden Fall zu.
Auf jeden Fall.
Dann ein anderes Spiel, was auch ziemlich gut aussieht, wenn auch eben halt nicht so in der Third Person oder Ego-Perspektive, sondern RTS, also ein Real-Time-Strategy-Game. Das Spiel Beyond All Reason. Und das muss man sagen, ist ein, also ist tatsächlich ein Open Source Real-Time Strategy Game, lizenziert unter GPL-V3, geschrieben in Lua und basierend oder nutzt halt die Engine Recoil. Recoil ist eine RTS-Engine, wie man sich vorstellen kann. Und früher hieß diese Engine Spring. Und dann hat man irgendwann einen Fork gemacht. Hat den Recoil genannt, ab einer gewissen Versionsnummer, weil Spring wohl nicht mehr großartig weiterentwickelt worden ist. Und ja, es gibt tatsächlich deutlich mehr als nur dieses eine Spiel, die auf Recoil basieren und das nutzen oder auch früher auf Spring. Teilweise sind die sogar untereinander kompatibel. Das heißt, wenn ihr Maps oder sowas nutzen wollt, ist das sogar teilweise möglich. Also es gibt ein anderes Spiel, was sehr bekannt ist, das nennt sich Zero K. Das kann man sich, also das ist auch weiterhin aktiv, das gibt es auch weiterhin. Aber was Beyond All Reason meines Erachtens doch sehr heraussticht, erstens haben sie vor kurzem einen Trailer veröffentlicht, den wir auch verlinken werden, der einfach, ja, sehr professionell gemacht worden ist und auch einfach Spaß auf das Spiel macht und einfach auch noch zusätzlich die möglich einfach auch gut aussieht. Also nicht nur der Trailer, sondern das gesamte Spiel in diesem Sci-Fi-Setting, mit dem man da arbeiten kann, das ist einfach schon sehr beeindruckend. Und inzwischen gibt es Beyond All Reason auch einfach auf Steam entsprechend erhältlich und kann direkt ausprobiert werden.
Und dann habe ich noch eine kleine News für euch mit dabei von Nexus Mods, erwähne ich aus einem klitzekleinen Grund. Und zwar, worum geht's? Die Nexus Mods App, das ist, glaube ich, inzwischen der dritte Client von Nexus Mods, dem Online-Portal für viele, viele Spiele-Mods, für alle möglichen kleinen, großen Spiele, Rollenspiele, Strategiespiele. Ihr sucht's euch aus. Und zwar ist der schon seit längerem wohl in Arbeit, und das neue Release erlaubt mehrere Mod-Loading-Profile für das gleiche Spiel. Das ist die Version 0.6.0. Weshalb bisher wohl die große Verbreitung dieses neuen, tatsächlich Multiplattform- oder Cross-Plattform-Mod-Managers bisher verhindert hat, ist folgendes. Er unterstützt bisher nur zwei Spiele. Und zwar Stardew Valley und Cyberpunk 2077. Und das ist doch nicht so viel. Weitere Spiele sollen natürlich mit immer weiteren Features dieser App dann auch folgen. Und dann wäre das, so schreibt es auch Liam Dowie in gamingonlinux.com, sollte das der Go-To-Client für Nexus Mods sein, wenn man unter Linux unterwegs ist.
Wir bleiben natürlich bei den Gaming News, aber diesmal speziell auf die Steam Deck runtergebrochen. Und zwar gibt es drei Nachrichten. Das erste, was vielleicht viele interessieren wird, die nicht nur eine Steam Deck haben, sondern grundsätzlich ein entsprechendes Handheld, das ist Basalt 3.7 ist veröffentlicht worden. Eine Distro, die das SteamOS-Feeling nachbauen möchte. Und da sind solche tollen Features hinzugefügt worden, wie dass ich jetzt auch ohne Keyboard das Ding einfach installieren kann. Das heißt einfach SD-Karte rein, davon booten und fertig. Und es gibt dann Standard Username und Password, was man dann später ändern kann. Das ermöglicht einfach flexibleren Umgang und eine flexiblere Installation. Ansonsten gibt es noch einige Fixes beim Installer für das Steam Deck OLED Model. Und auch für die Legion Go und Aeon Neo und Rock Ally und LIX. Da sind einfach sehr, sehr viele Sachen angepasst worden. Und es gibt auch noch für das Minus Forum, also das ist ja dann so ein kleiner, das ist ja kein, also ein kleiner, thin klein ist es auch nicht, sondern ein kleiner, Set-Top-Box-artiges. für die Version V3 von Minus Forum, da sind ebenfalls nochmal Sachen ergänzt worden. Es soll grundsätzlich durch den Support von dem Nvidia 506 Treiber und Support für AMD Polaris grundsätzlich auch das Interface deutlich besser funktionieren. Und genau, es gibt da ganz normal den Steam Gaming Mode, der jetzt auch besser, also mit so kleinen Fixes nochmal schneller gemacht worden ist. Ja, und die Updates sind deutlich kleiner jetzt ausgefallen und deutlich schneller. Ja, somit kriegt man also, muss man jetzt nicht immer irgendwie große Riesen-Updates fahren oder lange warten, sondern kriegt schneller, ne? Release fast, release often, das ist ja genau der Open Source Fokus, also ist ja grundsätzlich so ein Ansatz in der Softwareentwicklung, aber im Open Source Bereich umso mehr, damit Leute auch von den Features schnell profitieren können. Das zu Bearside. Dann noch so ein paar Kleinigkeiten bei Valve. Wenn ihr den Steam-Client nutzt, ist es jetzt möglich, auch in den Reviews nach Steam Deck-orientierten oder Steam Deck-fokussierten Reviews zu filtern. Das heißt, wenn Leute sagen, ich fand das Spiel nicht so toll, das lief irgendwie nicht, ruckelte irgendwie, dann könnt ihr das filtern könnt damit ermitteln, könnt es filtern und habt damit dann einen guten Einblick, wie gut das denn auf der Steam Deck wirklich funktioniert. Weil es gibt natürlich auch dieses ganze Verified und Playable, aber da kriegt ihr jetzt das Feedback direkt, mal abgesehen von ProtonDB, wo es auch nochmal Infos gibt, kriegt ihr das Feedback dann direkt von den NutzerInnen. Und das Letzte ist, ihr könnt eine globale Auflösung einstellen, also auch eine Maximum-Auflösung. Wenn ihr also die Steam Deck über einen Dock an euren Fernseher öfters mal anschließt, könnt ihr einfach sagen, ich hätte gerne immer Full HD oder ich hätte gerne 4K, ist dann schon mal grenzwertig, aber das könnt ihr inzwischen einstellen. Ist einfach der Umgang tatsächlich mit der Steam Deck deutlich einfacher. Gut.
Noch kurz reinwerfen. Also dass man 4K mit dem Steam Deck erlaubt, ist schon echt mutig, weil ich glaube, das wird die meisten Spiele sehr in die Knie zwingen. Aber ja, genau, das finde ich eine sehr sinnvolle Option. Dankeschön für den Tipp. Ich werde das auf jeden Fall einstellen.
Es gibt auf jeden Fall damit verbunden jetzt auch die Möglichkeit, einfacher Deck HD zu installieren, weil Deck HD ist ja diese HD-Auflösung, also das HD-Display, was man in die Deck einbauen kann. Also wo immer gesagt wird, das empfehlen wir nicht, das macht auch keinen Sinn. Also kann ich total verstehen, dass das die Einstellung da ist. Aber die Möglichkeit gibt es und Valve hat auch daran gearbeitet, das zu vereinfachen, ne? Dass nicht irgendwelche Firmware-Änderungen notwendig sind, sondern dass der Support für eben die Deck HD, für das Display tatsächlich direkt in der Firmware von SteamOS schon enthalten ist.
Fertig, ne? Sehr gut.
Gut, damit kommen wir zum
Kommando der Woche.
Und da habe ich das große Vergnügen, euch Wapiti vorzustellen, was, wie ich nochmal nachgeschaut habe, noch bisher gar nicht in der Linux-Launch Erwähnung fand. Wapiti ist der Open-Source-Web-Vulnerability-Scanner eurer Wahl. Und zwar scannt Wapiti beliebige Webseiten auf bekannte Schwachstellen mit Hilfe von Blackbox-Tests, so ist es korrekt. Und was ist das Tolle daran? Es ist wirklich ein Tool zum Herunterladen. Es ist ein Kommandozeilentool, welches ihr euch installieren könnt und dann gegen eine beliebige URL feuert. Wapiti holt automatisch die aktuellsten Scanning-Funktionen von den Servern des Projekts, legt dann eine SQLite-Datenbank für euren Scan an, um eben halt seine States und die Ergebnisse zu speichern und generiert euch am Ende seiner Scans ganz bequem ein HTML-Report, wo die gefunden.
Hallo? Chris? Okay. Chris hat sie gerade abgeschossen. Gar kein Problem. Genau. Aber ihr habt auf jeden Fall da mehrere Möglichkeiten für Überprüfung. Also kriegt am Ende einen ordentlichen Report, den ihr angezeigt bekommt und kriegt damit. Genau, es gibt auch entsprechende Dokumentation, wo auf OWASP-Dokumente verwiesen wird. Also es gibt so einen HTML-Report, den ihr auch an andere Leute versenden könnt, die vielleicht nicht so, also die schon tech-savvy sind, aber vielleicht sich nicht mit allen Exploits, die es so gibt, entsprechend auskennen. Gut, dann würde ich tatsächlich zum nächsten Thema übergehen und das sind, und damit auch zur letzten Rubrik, und das sind bei uns die
Tipps und Tricks.
Genau, und mit den Tipps und Tricks habe ich hier noch eine kleine Nachricht mitgebracht, nämlich Jakob Steiner, den man vielleicht von Mastodon kennt, die Person macht vor allem viel Designs, gerade mit Inkscape, und macht auch zum Beispiel die Icons, hatte glaube ich auch Design-Vorgaben von Gnome festgelegt, die ich ja tatsächlich ganz gut finde. Und da ist es möglich, also hat einfach nur darauf verwiesen, in Inkscape, Chris, jetzt höre ich dich wieder, in Inkscape zu zeigen, dass es dort ein Wireframe-Ansicht gibt. Es gibt so ein X-Ray-View. Das heißt, man kann um den Cursor herum, kann man über eine Tastenkombination sich einfach die ganzen Farben ausblenden lassen und sieht somit genau, wo die Pfade entsprechend sind. Und das ist natürlich super, um eben zu gucken, wo will ich denn eigentlich hinklicken, wenn die Farben eigentlich alle gleich wären und man aber eigentlich nur die einzelnen Formen anklicken möchte und entsprechend anpassen möchte.
Und mein letzter Tipp für euch ist ein Headless-Script für Steam Deck Remote Play, in einem kleinen Blogbeitrag wird erwähnt, wofür man das verwenden kann und wie es eingeschränkt ist oder durch welche Funktionen dort nicht zur Verfügung stehen. Und damit sind wir auch schon durch.
Genau. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Chris, dass du mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Chris, du hast ja hier immer das Datum mit im Kopf quasi.
Oder was, genau, Sonntag, der 13. Oktober wird es sein. Um 17 Uhr wäre planmäßig die nächste Linux-Launch.
Das hört sich doch gut an. Das heißt, es wieder um 17 Uhr einschalten, direkt auf dem Livestream oder wieder im Podcast. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche bzw. einen schönen Monat. Hoffen, dass ihr den Rest Sommer noch gut nutzen könnt. Und dann hören wir uns demnächst. Bis dann.
Tschüss.